Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Gemeinsam sind wir stärker, machen aber trotzdem parallel schon noch unser eigenes Ding. Das ist so ein bisschen das Motto von ARD und ZDF, die noch mehr gemeinsame Sachen machen wollen bei ihren Mediatheken und damit auch den YouTubes und Netflix dieser Welt etwas entgegensetzen wollen, ist gleich unser erstes Thema. Und wir gucken, was der renommierte US-amerikanische Pulitzer-Journalistenpreis mit Russland zu tun hat und was das bedeutet, wenn wie in diesem Jahr ein russischer Oppositioneller einen solchen Preis bekommt. Zwei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten in Medias Res. Wenn Sie sich heute das Heute-Journal angucken wollen in der ARD-Mediathek oder den Münster-Tatort in der ZDF-Mediathek, dann haben Sie zwar leider so ein bisschen was bei den Sendern durcheinander gebracht, können aber trotzdem anfangen zu gucken, weil die beiden Mediatheken inzwischen miteinander verbunden sind. Und das Ganze geht noch weiter. ARD und ZDF haben gestern angekündigt, in Zukunft die Technik hinter den Mediatheken gemeinsam zu entwickeln und dafür ein gemeinsames Koordinationsbüro und eine gemeinsame Tochterfirma zu gründen. Außerdem sollen wichtige Teile der Mediathek-Software öffentlich zur Verfügung gestellt werden, also als Open-Source-Software. Ich konnte darüber heute Mittag sprechen mit dem aktuellen Vorsitzenden der ARD, dem SWR-Intendanten Kai Gnifke, und ich habe ihn gefragt, ob sich für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer etwas ändert oder ob das alles eher im Hintergrund passiert.
Natürlich ändert sich was, sonst wäre es ja witzlos. Also, es wird zukünftig noch viel passgenauer ein Programm für Sie angeboten werden. Die Erfahrung für die Nutzerinnen und Nutzer wird einfach komfortabler. Das heißt, es gibt eine bessere Suche. Es gibt vor allen Dingen nur noch ein Login und nicht mal, wo man sich in zwei verschiedene Mediatheken einloggen muss. Wir werden natürlich nochmal gemeinsam mit Daten umgehen, was uns die Basis gibt, um eben besser Menschen noch passgenauere Angebote machen zu können. Und zwar unter Datenschutzstandards, wie man sie kennt, wie sie ganz, ganz hoch sind. Und wir haben uns auch fit gemacht, um eventuell jetzt auch bald das Thema Audio anzugehen. Also an der Stelle auch Audioinhalte gebündelt gemeinsam dem Publikum anzubieten.
Jetzt sagen sowohl Sie als auch Ihr ZDF-Kollege Norbert Himmler, dass das ein Gegengewicht sein soll zu internationalen Konzernen. Das heißt, Sie machen das, um überhaupt eine Chance zu haben noch gegen Netflix, YouTube und so weiter?
Ach, wir machen es, weil es unser Auftrag ist, würde ich ganz einfach sagen. Wir sehen ja, dass heute Tech-Giganten aus Übersee tatsächlich global die Mediennutzung kontrollieren und dominieren. Und diese Unternehmen arbeiten nach Gewinnmaximierungslogik, was vollkommen legitim ist. Und deshalb braucht es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der gemeinwohlorientiert ist, der für Werte steht, der für demokratische Willensbildung steht. Das wollen wir sein. Und dafür wollen wir eine Plattform machen, die eben im Wettbewerb mit den Tech-Giganten dieser Welt tatsächlich bestehen kann. Denn im Wettbewerb zählt Größe. Das ist die Plattformökonomie. Es zählt die Zahl der Nutzenden, die gemeinsam sich auf einer Plattform bewegen. Und deshalb ist das eine Herausforderung, die wir angehen. Und wir setzen noch einen drauf, indem wir sagen, wir machen das Ganze nach einer Open-Source-Logik. Das heißt, jeder kann reingucken in unseren Maschinenraum. Jeder kann auch die Dinge nutzen, egal ob es Kulturinstitutionen sind oder ob es auch andere Medienhäuser sind. Also das ist komplett offen. Das geben wir der Gesellschaft gewissermaßen für den Rundfunkbeitrag zurück.
Wenn Größe zählt, wäre es da nicht noch besser, beide Mediatheken zusammenzulegen und dann nur noch eine große zu haben?
Faktisch ist es das ja. Im Nutzererleben ist es das ja. Ich glaube, die Leute haben schon ein Bedürfnis danach, auch diese Vielfalt zu genießen. Nämlich aus den beiden Familien die Inhalte zu haben, die Qualitätsinhalte, die sie so schätzen. Also aus der orangen Familie des ZDF und aus der blauen Familie der ARD, wo vor allen Dingen die Regionen eben auch Gesicht und Stimme bekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen nutzen oder was die Menschen auch schätzen. Aber was die Menschen nicht brauchen, sind zwei unterschiedliche Techniken, die dahinter liegen.
Okay, also es wird aber dabei bleiben, ARD und ZDF haben erstmal unterschiedliche Mediatheken und es ist auch nicht die Vorbereitung einer möglichen Zusammenlegung.
Also mehr zusammenlegen kann man eigentlich nicht als das, was wir gerade tun, nämlich dass Menschen in eine ZDF-Mediathek gehen und den Tatort suchen oder eben in eine ARD-Mediathek gehen und die Soko Stuttgart finden. Das ist faktisch fürs Nutzungserleben eine spürbare Mediathek.
Wir haben ja schon über die Konkurrenz aus Übersee gesprochen. Wäre es dann nicht auch folgerichtig, dass Sie mit Ihren Inhalten irgendwann weggehen von YouTube, TikTok und so weiter, um auch Ihre eigenen Angebote noch mehr zu stärken?
Also da müssen wir, glaube ich, ein Mittelweg gehen. Im Moment ist es so, dass ganz viele Menschen, die ihre Mediennutzung auf Drittplattformen tatsächlich auch haben. Und diesen Menschen wollen wir ja die Inhalte nicht entziehen. Das heißt, wenn wir bei den Menschen bleiben wollen, müssen wir auch auf den Drittplattformen bleiben. Aber gleichzeitig ist unsere Aufgabe, unsere eigenen Plattformen so stark wie möglich zu machen. Etwa für den Fall, dass die großen Plattformbetreiber ihre Strategie ändern und zum Beispiel ein chinesischer Großkonzern sagt, also wir verbreiten jetzt nichts mehr, was China-kritisch ist. Das wäre eine Situation, wo wir als Qualitätsanbieter sagen müssen, okay, dann sind wir bei euch raus, weil die Leute sich immer darauf verlassen können müssen, dass sie bei uns unvoreingenommene und unparteiische Inhalte bekommen.
Jetzt sagt aber zum Beispiel Stefan Schmitter, der Chef von RTL Deutschland, naja, also die schaden uns ja jetzt schon, diese außerdeutschen Unternehmen. Statt eure Inhalte da abzuladen, wäre es doch toll, kommt lieber zu uns. Wir machen das zusammen. Wie sieht es aus so mit kommerziellen Anbietern wie RTL oder ProSiebenSat.1? Machen Sie mit denen dann auch gemeinsame Sache? Wäre das nicht, eine Überlegung?
Wir haben uns ja bewusst entschieden für eine Open-Source-Lösung. Das heißt, wir stellen es allen zur Verfügung, auch anderen Medienhäusern. Und das ist, glaube ich, das qualitativ Neue auch an diesem Projekt, das wir jetzt gemeinsam angehen. Jeder kann uns unter die Motorhaube gucken. Und wenn jemand unsere Werte teilt und die Art und Weise mit den Menschen und mit den Daten umzugehen, dann ist er oder sie herzlich eingeladen, sich dieser Technik zu bedienen, also den gleichen Player, den gleichen Recommender, also die gleiche Empfehlungslogik zu folgen. Das ist ja das Besondere. Wir legen alles offen, wir legen auch all unsere Algorithmen offen, nach denen unsere Angebote funktionieren. Und nochmal, das ist offen für alle.
Hat das eigentlich auch was mit der medienpolitischen Großwetterlage zu tun, nach dem Motto, bitte spart doch in Zukunft? Also wird das Geld sparen und stellen?
Ich glaube, die eigentliche Idee ist, wir werden besser, ohne zusätzliche Ressourcen zu verbrauchen. Das ist pure Effizienzsteigerung. Und uns ist klar geworden, die Herausforderung ist so groß, dass keiner sie alleine bewältigen kann. Deshalb bündeln wir unsere Kräfte, weil eben auch unsere Ressourcen endlich sind. Und da haben ARD und ZDF gemeinsam eine ganz große Chance.
Aber Sie können nicht sagen, ob das Geld spart oder doch.
Naja, doch, habe ich ja gerade gesagt. Wir werden besser. Wir optimieren unsere Angebote, wir stellen uns zukunftsfähig auf für den Wettbewerb, ohne zusätzliche Ressourcen zu verbrauchen. Das ist Effizienzsteigerung pur.
Es gibt da heute noch ein anderes wichtiges Thema, das die ARD betrifft. Der Zeitungsverlegerverband BDZV, der hat gegen Sie eine formelle Beihilfebeschwerde eingereicht bei der EU-Kommission, weil es bei Ihren Digitalangeboten zu viel Text gebe und das eine unzulässige Konkurrenz zu den Angeboten der Zeitungen sei. Stichwort Presseähnlichkeit. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, ich fürchte, beim Thema Text werden wir mit den Verlagen immer Stoff für Diskussionen haben, so sehr wir ja uns um Gemeinsamkeiten bemühen. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir rechtlich einwandfreie Angebote machen. Und wir sind auch an einer guten Zusammenarbeit mit allen Verlagen interessiert, denn für Deutschland ist eine vielfältige Medienlandschaft mit starken Zeitungen ganz, ganz wichtig.
Das heißt, Ihnen wäre es lieber, das Ganze vor der bestehenden Schlichtungsstelle zu verhandeln und das Ganze nicht mit der EU-Kommission sozusagen und vor Gericht dann zu besprechen?
Wir treffen uns ja regelmäßig und tauschen uns aus mit den Verlagen und mit den Verbänden. Und worüber wir immer wieder reden, ist, was können wir gemeinsam tun? Wir machen Kooperationsangebote, wir stellen alle unsere Videos zur Verfügung, natürlich kostenlos für die Verlage. Denn der eigentliche Gegner im Wettbewerb, der steht doch woanders, der steht doch in Übersee, der greift doch den Verlagen schamlos in die Tasche, indem er ihnen einfach mal mindestens 30% der Werbeerlöse wegnimmt. Und ich glaube, auf diese Herausforderung müssten wir gemeinsam stärker eingehen.
Zum Schluss, weil Sie den Gegner aus Übersee so oft ansprechen, können Sie die überhaupt noch einfangen? Ich meine, die sind doch längst weg. Also da kann man doch eigentlich aus Deutschland, egal mit welchem Angebot, fast nichts mehr machen.
Nö, das sehe ich komplett anders. Also wir nehmen jetzt mal das Streaming-Netzwerk ARD und ZDF und wenn Sie die Nutzung zusammenrechnen, dann sind wir an Amazon vorbei. Also so schlecht sind wir nicht. Da können wir uns durchaus sehen lassen. Und da gibt es jetzt noch einen großen namhaften Anbieter, der ist noch vor uns. Aber jetzt schauen wir mal, wenn ARD und ZDF mal so richtig loslegen, wo wir dann am Ende des Jahrzehnts stehen.
Kai Kniffke, ARD-Vorsitzender und SWR-Intendant, über Streit mit den Zeitungsverlegern und über mehr Zusammenarbeit mit dem ZDF bei den Mediatheken. Wenn einmal im Jahr die Pulitzerpreise vergeben werden, so wie gestern, dann geht es da vor allem um die US-amerikanischen Medien. Aber ein bisschen geht es auch immer um Weltpolitik. So auch in diesem Jahr, weil erstens die mutige Arbeit von Medienschaffenden gewürdigt wurde, die aus und über den Krieg in Gaza berichten. Und weil zweitens ein Kritiker der russischen Regierung einen Preis bekommen hat, der russische Politiker und Autor Wladimir Kara-Murza für seine Kolumnen in der Washington Post. Spreche ich drüber mit unserer Russland-Expertin Sabine Adler. Wer jetzt nicht alle diese Kolumnen kennen und auch nicht den Mann dahinter, wer genau hat da warum diesen renommierten Journalistenpreis bekommen?
Also Wladimir Kara-Murza ist ein wirklich außergewöhnlicher Mann. Er ist 42 Jahre alt und er ist von Haus aus Historiker, Journalist, Publizist. Er ist auch Dokumentarfilmer. Er wollte Abgeordneter werden. Er war Weggefährte von Boris Nemtsov, einem sehr, sehr wichtigen Oppositionspolitiker in Russland, der 2015 ermordet worden ist. Und in dem Jahr wurde auch Kara-Murza selber vergiftet, also 2015, dann nochmal 2017. Er hat unglaublich schwere gesundheitliche Folgen davongetragen. Er kann nur sehr schlecht laufen, leidet unter einer Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung, die zur Lähmung führen kann. Und das heißt also, er ist trotz dieser großen Einschränkungen ein unermüdlicher Kämpfer für die Freiheit, für Bürgerrechte in Russland. Und als ein solcher ist er als Kolumnist eben auch in Erscheinung getreten und das eben sogar aus dem Gefängnis heraus.
Hat er sich denn mit diesen Kommentaren, auch wenn er schon im Gefängnis war, nicht in noch größere Gefahr begeben?
Also Kara-Murza ist im vorigen Jahr zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das ist eigentlich ein Urteil wie zu Stalins Zeiten. Das hat er auch bei der Urteilsverkündung so gesagt. Er ist wegen Hochverrats in Russland verurteilt worden. Das war ein wirklicher Schauprozess. Und er hat gesagt, nach einem Jahr Isolationshaft ist er jetzt also schon ein Jahr, verbüßt er diese Strafe. Und er hat gesagt, an seinen Anwalt geschrieben, das, was ihm jetzt gerade passiert ist, in dem letzten Vierteljahr, nämlich, dass er aus dem einen Gefängnis in Omsk in Sibirien in ein anderes sibirisches Straflager verlegt wurde und dort in Isolationshaft gehalten wurde über viele, viele Tage und Wochen, dass jetzt das alles kein Honigschlecken ist. Und das ist eine ziemliche Untertreibung, was Kara-Murza auszustehen hat. Also nicht nur diese unglaublich lange Haftstrafe, sondern man kann damit rechnen, dass ihm Bedingungen geschaffen werden, wie sie mit denen von Alexej Nawalny vergleichbar waren. Und in dieser Situation tatsächlich noch Kolumnen für die Washington Post zu schreiben, das ist etwas, was die Gefängnisleitung, was aber natürlich vor allem der Kreml sicherlich sehr, sehr aufbringt. Und man kann sich vorstellen, dass sie ihm das Leben noch mal extra schwer machen. Das auf jeden Fall.
Aber andererseits sind ja diese Kolumnen aus dem Gefängnis rausgekommen. Ist bekannt, wie er das geschafft hat?
Ja, es gibt für die Gefangenen ein Recht auf das Empfangen von Briefen und Paketen und auch auf das Senden von Paketen. Also dieses Postrecht, das ist ein Recht, das haben sie. Das wird natürlich häufig genug verletzt. Aber ihm ist es tatsächlich gelungen, wenn man sich die Liste anschaut, der Kolumnen, die er tatsächlich schreiben konnte, da muss man sagen, das waren im Grunde genommen 6, 8 Kolumnen, die in manchmal 2 in einem Monat, manchmal lagen ein paar Monate dazwischen, aber doch relativ regelmäßig rausgekommen sind. Und das Wichtige, was Wladimir Karamosa in diesen Briefen, in diesen Artikeln beachten muss, ist, also wenn wir jetzt die Gesetzeslage sehen, dass er sie auf gar keinen Fall in einer Fremdsprache schreibt und dass er gewahr sein muss, dass natürlich Zensur gilt und herrscht. Aber offenbar hat er eben die Artikel, möglicherweise hat er sie auch über seinen Anwalt herausbekommen. Wir wissen das nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es nicht völlig unmöglich, Briefe aus dem Gefängnis zu schreiben.
Und ist jetzt so ein renommierter Preis wichtig und gut für so einen Oppositionellen wie Karamosa? Oder Sie haben ja gesagt, Russland findet das vielleicht nicht so witzig, die russische Regierung.
Das ist vor allem für ihn wirklich lebensentscheidend, denn er ist derjenige, er hat seine Familie in den USA, seine Frau, seine 3 Kinder. Er hat auch neben der russischen die britische Staatsbürgerschaft und er ist aber nach Russland zurückgegangen, weil er gesagt hat, er kann als Oppositionspolitiker quasi als Dissident nur wirksam sein, wenn er im Land selbst ist. Und da hat er eine ähnliche Auffassung wie auch Alexei Nawalny und dass er dennoch Gehör findet, weltweit. Das ist etwas, was ihn sicherlich auch am Leben hält. Insofern ist dieser Preis immens wichtig.
Unsere Russland-Expertin Sabine Adler über den russischen Politiker und Autor Wladimir Karamursa, der gerade den Pulitzer-Preis bekommen hat für seine Kolumnen in der Washington Post. Eine lokale Tageszeitung, ein kostenloses Anzeigenblatt aus demselben Verlag und dazu noch kleinere Blogs. Das ist ein ziemlich typisches Kleinstadtmedienangebot, das es da gibt in Arnstadt, mitten in Thüringen, mit dem Zug so ungefähr 20 Minuten von Erfurt entfernt. Aber es gibt da noch ein zweites kostenloses Anzeigenblatt, das Arnstädter Stadtecho. Und das ist aus Gründen, die Sie gleich hören werden, dann doch etwas, was wir uns mal genauer angucken sollten. Das hat mein Kollege Przemek Żuk für uns gemacht und erklärt im aufgezeichneten Gespräch, was das für eine Zeitung ist.
Eine freie Stadt- und Heimatzeitung für Meinungen und Debatte ist das. Zumindest steht das oben auf dem Blatt, direkt unter dem Namen Arnstädter Stadtecho in Frakturschrift. Darunter sehen wir noch so eine weiße Friedenstaube auf blauem Hintergrund und die Angabe 25. Jahrgang, denn das Stadtecho begleitet schon seit der Jahrtausendwende diesen ältesten Ort Thüringens. Und diese lange Geschichte ist wahrscheinlich auch das Geheimnis des Anzeigenblattes. Denn auch wenn die Seiten zu großen Teilen aus Werbung bestehen, zwischendurch finden sich schon einige inhaltliche Artikel, manche mit aktuellem Bezug, manche eher zur Historie anstatt.
Viele sagen, da ist Heimatgeschichte drin, da sind schöne Artikel über die Vergangenheit drin. Es wird auch so ein bisschen über das Tagesgeschehen was geschrieben. Vieles auch sehr unverfänglich, sehr nett und moderat aufbereitet, kann man nicht anders sagen.
Sagt Norbert Wenzlaff, mit seinem Bündnis gegen Rechts versucht er, gegen das Stadtecho vorzugehen.
Wieso versucht er dagegen vorzugehen? Weil das jetzt nicht so ein harmloses Blatt ist und nicht einfach nur historische nette Inhalte hat?
Genau, also einerseits sind die historischen Inhalte schon teilweise verfärbt, zum Beispiel ganz prominent in letzter Zeit die Geschichte über das Jonastal, das liegt ganz in der Nähe. Dort sollte am Ende des Zweiten Weltkrieges der letzte Bunker für Adolf Hitler entstehen. Im Stadtecho wird aber ein Narrativ verbreitet, nachdem dort geheime Atomwaffen der Nationalsozialisten gelagert würden. Das ist überhaupt nicht belegt und das tendiert zu einem rechtsextremen Überlegenheitsnarrativ des Deutschen Reichs. Und auch bei den politischen Inhalten fällt auf, dass meistens die PolitikerInnen der AfD gut wegkommen. bekommen, vereinzelt auch Hans-Georg Maaßen oder Sarah Wagenknecht. Diese Beiträge sind übrigens häufig als Meinung gekennzeichnet und meistens geht es um die so wörtlich zerstörerische Politik der Bundesregierung, aber auch die Corona-Pandemie. Und ich habe mir auch das Schaufenster des Büros in der Arnstädter Innenstadt angeschaut und da liegen verschiedenste Bücher aus über Heilung mit Kristallen, eine Währungsverschwörung, aber auch über Völkerpsychologie. Und das letzte Buch ist übrigens im Antaios Verlag erschienen und der wird vom Rechtsextremen Götz Kubitschek geleitet. Eberhard Pfeiffer, der war selber jahrzehntelanger Journalist in Arnstadt, hat für die Thüringer Allgemeine der Funke Mediengruppe geschrieben und er schätzt die Zeitung so ein.
Das Stadtecho ist von dem, was journalistisch dort drin steht, nur zum Teil ein AfD-Blatt, sondern es ist ein Blatt, das die Grundlagen unserer Demokratie beschädigt. Aber ich sehe nicht, dass sie grundsätzlich zum Beispiel auch verfassungswidrige Positionen vertreten. Ich gucke mir das Editorial jedes Mal an, ob da irgendwas ist, was da eventuell angreifbar ist. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur, ja, schäbig.
Und dazu muss man sagen, Pfeiffer hat selbst einige historische Artikel im Stadtecho veröffentlicht. Nach eigener Aussage war ihm das aber irgendwann zu einseitig. Und in der Vergangenheit gab es durchaus solche Episoden. Zum Beispiel 2010, als eine Studie missinterpretiert wurde und von sogenannten jüdischen Genen die Rede war. Und auch noch heute werden viele Artikel von anderen Zeitungen übernommen. Zum Beispiel der Jungen Freiheit, die laut Bundeszentrale für politische Bildung als Sprachrohr der neuen Rechten gilt. Und ich wollte auch die andere Seite darstellen, aber der Herausgeber Stefan Buchzig ist leider auf mehrere schriftliche wie telefonische Interviewanfragen nicht eingegangen. Ich habe ihn auch im Büro nicht angetroffen in Arnstadt und auf den daraufhin gesendeten schriftlichen Fragenkatalog habe ich auch nach ausreichender Frist leider keine Antwort bekommen.
Aber ist denn bekannt, wer das ist? Also was ist über Stefan Buchzig bekannt?
Also der Stadtgesellschaft ist es schon bekannt, der ist vor allem Stadtrat, früher Pro Arnstadt, das ist die größte Gruppe im Stadtrat dort und dort ist auch schon länger, zwischendurch stand er auch mal kurz auf einer Liste der AfD, aber er ist tatsächlich hauptberuflich der Herausgeber des Stadtechos. Wer schon mal in Arnstadt war, der kennt ihn vielleicht als Bach-Darsteller, dazu muss man wissen, in Arnstadt hatte Johann Sebastian Bach seine erste Organistenstelle und Stefan Buchzig führt also Gruppen als Johann Sebastian Bach verkleidet durch die Stadt oder tritt so auf irgendwelchen Firmen-Events auf. Der ist aber tatsächlich nicht der Gründer der Zeitung, das war Hans-Joachim König. Der ist auch heute noch als Autor aktiv, meistens auf der letzten Seite. Und auch er tritt wieder bei den Kommunalwahlen Ende Mai an, die er aber für die AfD als Stadtrat.
Jetzt ist es bei kostenlosen Anzeigenblättern ja so, dass die sich meistens durch eben diese Anzeigen finanzieren. Ist das bei dem Blatt genauso?
Wahrscheinlich ja. Wie gesagt, ich habe keine Darstellung vom Herausgeber, wohl vor allem aus diesen gedruckten Anzeigen. Also man findet dort sehr viele lokale Unternehmen. Ich habe einige von ihnen angeschrieben mit einer Bitte um Stellungnahme. Da habe ich keine einzige Antwort bekommen. Teilweise gibt es auch großflächige AfD-Anzeigen. Aber das Geheimnis ist, glaube ich, woanders, nämlich aus Kreisen eines anderen Anzeigenblattes wurde mir verraten, dass das Stadtecho wohl fast ausschließlich ehrenamtliche Personen mit dem Austeilen beschäftigt. Und dieses Austeilen ist bei solchen Anzeigenblättern wohl der größte Kostenpunkt, der damit halt komplett reduziert wird.
Wie wichtig ist denn diese Zeitung und wie kommt die in der Stadt an?
Ja, sie wird schon gelesen. Also das bestätigen mir alle, mit denen ich gesprochen habe. Die wird auch an jeden Briefkasten kostenlos geliefert, auch in Gebiete, wo andere Anzeigenblätter jetzt nicht hinkommen. Es wollte wirklich keiner mit mir mit einem Mikro sprechen, aber ich habe mal nachgefragt, auch zum Beispiel in einem Buchladen. Die Leute lesen das schon. Und im Übrigen muss man sagen, das Stadtecho ist kein Einzelfall, dass über Anzeigenblätter politische Meinung verbreitet wird. Darüber wurde auch in anderen Medien berichtet. Da ging es zum Beispiel um das Neue Gera oder die Fürstenwalder Zeitung, aus der übrigens auch das Stadtecho häufig Beiträge übernimmt.
Mein Kollege Przemek Żuk über das Arnstädter Stadtecho, ein kostenloses Anzeigenblatt, dem eine deutliche AfD-Nähe zugeschrieben wird. Als Hitler den Ersten Weltkrieg gewann. So heißt das Buch, um das es gleich nach den 16 Uhr Nachrichten geht. Und nein, sie haben da keine spontan auftretenden Geschichtslücken. Natürlich hat Adolf Hitler nicht im Wortsinne den Ersten Weltkrieg gewonnen. Es geht um die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Die Rezension dazu hören Sie dann gleich im Büchermarkt. Medias Res gibt's morgen wieder ab 15.35 Uhr und rund um die Uhr auf deutschlandfunk.de/mediasres und selbstverständlich auch in der DLF Audiothek App. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.